بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Im Namen Allahs, aller Barmers, vom Herzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und wir es niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr mit gestärktem Iman und mit vergebenen Sünden und mit vermehrtem nützlichen Wissen hervorgehen, denn er ist derjenige, der zum Stande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, wie angekündigt, wenn auch heute der Ort ein anderer Ort ist, wie angekündigt, wollen wir inshallah ta'ala fortsetzen unser Tafsir, unsere Koran-Erläuterung von Surat Al-Kahf. Und das passt auch sehr schön, denn Surat Al-Kahf, liebe Geschwister, ist eine Sura in der Mitte des Koran Al-Karim, in der Reihenfolge, wie die Sahaba radiallahu anhum den Mushaf aufgeschrieben haben. Und diese Sura, über sie gibt es ein paar Hadithe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Unter anderem, dass wenn man die ersten oder letzten 10 Ayat von Surat Al-Kahf auswendig kennt, dann sind sie ein Schutz für einen vor Ad-Dajjal. Und auch gibt es darüber ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ein Vorzug, wenn man ihn am Freitag liest. Und heute war ein Freitag und deswegen erinnere ich mich und euch immer wieder daran, dass wir unsere Sunna umsetzen, soweit wir können. Wir waren mittlerweile, liebe Geschwister, vorgedrungen wir sind jetzt bei der 50. Ayah angekommen. Und in dieser 50. Ayah, bevor ich natürlich über diese Ayah sprechen werde, werde ich erst einmal die Ayat in deutscher Sprache vorlesen, die wir heute versuchen wollen, gemeinsam zu verstehen. Und danach auch den Zusammenhang versuchen herzustellen zwischen den Ayat, die vorangegangen sind, und den Ayat, die wir heute, inshallah ta'ala, durchnehmen möchten. Ich lese die Ayat erst einmal in deutscher Sprache übersetzt vor. Es heißt, und als wir zu den Engeln sagten, für die Geschichte, die auf Arabisch vielleicht mitverfolgen oder Arabisch können, es geht um die Ayat, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder außer Iblis, er gehörte zu den Dschinn. So frevelte er gegen den Befehl seines Herrn. Wollt ihr euch denn ihn und seine Nachkommenschaft zu Schutzherren anstatt meiner nehmen, wo sie euch doch Feind sind? Ein schlimmer Tausch für die Ungerechten. Ich habe sie weder bei der Erschaffung der Himmel und der Erde noch bei ihrer eigenen Erschaffung zu Zeugen genommen. Ich nehme mir niemals die Irreführenden als Beistand. Und an dem Tag, da er sagen wird, ruft meine Teilhaber, die ihr angegeben habt, werden sie anrufen, aber sie werden ihnen nicht antworten. Und wir werden zwischen ihnen einen Ort der Vernichtung einrichten. Und die Übeltäter werden das Höllenfeuer sehen und überzeugt sein, dass sie hineinfallen und kein Mittel finden, es abzuwenden. Und wir haben ja in diesem Koran den Menschen jedes Gleichnis verschiedenartig dargelegt. Aber der Mensch ist von allen Wesen am streitsüchtigsten. Und nichts anderes hielt die Menschen davon ab, zu glauben, als die Rechtleitung zu ihnen kam und ihren Herrn um Vergebung zu bitten, außer ihrer Forderung, dass ihnen nach der Gesetzmäßigkeit der früheren verfahren werde oder dass die Strafe vor ihren Augen über sie komme. Wir senden die Gesandten nur als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Aber diejenigen, die ungläubig sind, streiten mit dem Falschen, um damit die Wahrheit zu widerlegen. Und sie machen sich über meine Zeichen und das, womit sie gewarnt wurden, lustig. Wer ist denn ungerechter als jemand, der mit den Zeichen seines Herrn ermahnt wird und sich dann von ihnen abwendet und vergisst, was seine Hände vorausgeschickt haben? Gewiss, wir haben auf ihre Herzen Hüllen gelegt, sodass sie nicht verstehen. Und in ihre Ohren Schwerhörigkeit. Und wenn du sie zur Rechtleitung rufst, dann werden sie sich also niemals recht leiten lassen. Und dein Herr ist der Allvergebende, voll der Barmherzigkeit. Wenn er sie für das belangen würde, was sie erworben haben, würde er für sie die Strafe wahrlich beschleunigen. Aber sie haben eine Verabredung, vor der sie keine Zuflucht finden werden. Und diese Städte da vernichteten wir, als sie Unrecht taten, und wir haben für ihre Vernichtung eine Verabredung festgelegt. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns die Kraft gibt, diese Ayat auf beste Art und Weise zu verstehen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns auch das Verständnis gibt, das korrekte Verständnis gibt von diesen Ayat und die Kraft und den Beistand und den Erfolg verleiht, dass wir auch diese Ayat auf beste Weise umsetzen und davon profitieren. Liebe Geschwister, was die vorausgegangenen Ayat angeht, und inshallah ta'ala haben sich viele, weil sie ja wissen, welche Ayat vorkommen, auch vielleicht ein paar Gedanken darüber gemacht, denn das ist immer ein sehr interessantes Thema, was auch der Zusammenhang ist zwischen den verschiedenen Ayat. Denn Allah Azza wa Jal erzählt uns jetzt in diesen Ayat über die Niederwerfung der Engel vor Adam, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hatte und er den Engeln diesen Befehl erteilt hat und sie sich niedergeworfen haben, alle außer Iblis. Wir haben in den vorigen Ayat festgehalten, dass Allah Azza wa Jal den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und seinen Gefährten und natürlich all diejenigen, die ihnen folgen, ans Herz gelegt hat, dass sie sich richten sollen und dass sie sich aufhalten sollen, ihre Zeit verbringen sollen mit den rechtschaffenen Menschen. Und das haben wir deutlich gelernt in der Ayah, wo Allah sagte, sinngemäß übersetzt, der Besitz und die Söhne sind der Schmuck des diesseitigen Lebens. Das Bleibende aber, die rechtschaffenen Werke, sie sind bei deinem Herrn besser hinsichtlich der Belohnung und besser hinsichtlich der Hoffnung. Und wir haben gesagt, dass diese Ayah oder auch die vorausgegangenen Ayat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgefordert worden ist, dass er, wenn er dass er seine Beziehungen und der Mensch auch allgemein, dass er seine Beziehungen, wenn er sie aufbaut, liebe Geschwister, aufbauen soll auf Baustein des Iman. Und das lesen wir sehr deutlich in der 28. Ayah, als Allah sagte, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. Halte dich geduldig zurück zusammen mit denen, die ihrem Herrn morgens und abends anrufen. Danach hat Allah subhanahu wa ta'ala uns zwei Gleichnisse gegeben. Das Gleichnis eines gläubigen Menschen, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا, diese Ayat, und eine Gleichnis gegeben von zwei Leuten. Dem einen hat Allah azza wa jal die Tore des Diesseits eröffnet, aber er war seinem Herrn gegenüber undankbar. Und dem anderen gegenüber hat Allah subhanahu wa ta'ala das Diesseits nicht geöffnet, aber er war seinem Herrn gegenüber dankbar und hat den anderen sogar zur Rechtleitung eingeladen. Und das Ergebnis war, wie zu erwarten, dass der gläubige Mensch, er hat den guten Ausgang bekommen und der ungläubige Mensch, er hat den schlechten Ausgang bekommen. Ein sehr einfaches und simples Beispiel, aber so einfach und billig ist tatsächlich diese Welt ebenfalls. Weil viele Leute einfach nur nicht verstanden haben, dass das, was sie an Schmuck und Glanz und Schönheit sehen, wie eine Fassade ist, die nur eines Tages weggenommen wird und dann erkennst du, was wirklich dahinter steckt. Danach hat Allah Azza wa Jalla uns ein zweites Gleichnis gegeben, und zwar ist das Gleichnis des diesseitigen Lebens und der Vergleich des Diesseits mit dem Wasser, und wir haben darüber ausführlich gesprochen, inshallah ta'ala. Danach hat Allah Azza wa Jal über den Tag der Auferstehung gesprochen, um die Menschen daran zu erinnern, dass es nach diesem Leben ein weiteres Leben geben wird, dem kein Mensch entkommen kann. Und er hat uns bildlich dargestellt, wie es dort aussehen wird. Und wir haben gesagt, Allah Azza wa Jal benutzt sogar die Vergangenheitsform der arabischen Sprache, als er sagte, وَوُضِعَ الْكِتَابِ, das heißt, und das Buch, wortwörtlich heißt es, und das Buch wurde bereits hingelegt. Das Buch der Taten wurde bereits den Menschen vorgelegt. Der eine bekommt es mit der rechten Hand, der andere bekommt es mit der linken Hand, möge Allah zu dem Gefährten der rechten Seite machen lassen. Aber diese Vergangenheitsform, haben wir gesagt, weist darauf hin, dass es für Allah Azza wa Jal eine abgeschlossene Sache ist.
eine absolut, sie ist so sicher, dass sie stattfinden wird, dass er nicht sagt, es wird sein, sondern es ist schon geschehen. Weil im Wissen Allahs Azza wa Jalla ist alles schon geschehen. Allah subhanahu wa ta'ala wusste schon immer, was geschehen wird. Er hat subhanahu wa ta'ala, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat, 50.000 Jahre vorher, hat er dem Schreibrohr gesagt, schreib auf. Er fragte, was soll ich aufschreiben? Er sagte, schreib alles auf, was bis zum Tag der Auferstehung geschehen wird. Insofern ist es für Allah subhanahu wa ta'ala, Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, ist für ihn ein und dasselbe, in der Hinsicht, dass es statt, wie sicher es ist, dass es stattfinden wird. Es ist sicher. Und danach kommt das Gleichnis, Entschuldigung, danach kommt die Geschichte über Adam alayhi salatu wasalam und den Engel und die Niederwerfung. Warum? Weil diese Geschichte, liebe Geschwister, wir dürfen nicht vergessen, dass Surat al-Kahf ist eine mekkanische Sura. Und die mekkanischen Suren sind hauptsächlich in erster Linie gerichtet an die ungläubigen Polytheisten aus Mekka. Und diese ungläubigen Polytheisten aus Mekka hatten unterschiedliche Gründe, Beweggründe gehabt, warum sie den Islam abgelehnt haben. Und eine der wesentlichen Gründe, warum man ablehnt, ist, oder die zwei der wesentlichen Gründe, warum jemand die Botschaft des Islam ablehnt, ist zum einen die Überheblichkeit. Er sagt sich, warum soll ich ausgerechnet diesem folgen? Warum diesem? Warum nicht jemand anderes? Warum hat Gott ausgerechnet diesen Menschen erwählt und nicht jemand anderes? Diese Überheblichkeit. Und die zweite Todsünde, kann man sagen, ist welche? Ist der Neid. Auf Arabisch Al-Kibr und Al-Hasad. Die Überheblichkeit und der Neid. Diese beiden Sünden sind die wesentlichen Sünden, die den Menschen vor der Rechtleitung abhalten. Und das sind die Sünden, die wir personifiziert finden. In wem? In Iblis. La'anahullah. Im Iblis ist der Name des Satans. Und das sind die Ayat, die wir uns heute inshallah ta'ala vornehmen möchten. Möge Allah uns dabei helfen. Es heißt, und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte zu den Dschinn. So frevelte er gegen den Befehl seines Herrn. Wollt ihr euch denn ihn und seine Nachkommenschaft zu Schutzherren anstatt meiner nehmen, wo sie euch doch Feind sind? Ein schlimmer Tausch für die Ungerechten. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in den vorausgegangenen Ayat mitgeteilt, wie es sein wird am Tag der Auferstehung. Und nun teilt er uns mit, wie es dazu kommen wird. Als wir zu den Engeln sagten, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der diesen Befehl erteilt hat, und Allah azza wa jall spricht sich selbst im Koran sehr oft mit dem Plural an. Und dieser Plural weist auf seine Gewaltigkeit hin. Und in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in der arabischen Sprache, verwendet man für jemanden, der einen besonderen Status hat, den Plural. Als wollte man sagen, diese Person ist so wertvoll wie viele Personen. Und wenn das für Menschen untereinander gilt, dann natürlich erst recht für den Gott aller Menschen, subhanahu wa ta'ala. Als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder. Diese Niederwerfung, die Allah angeordnet hat, es gibt zwei Arten von Niederwerfungen. Es gibt eine Art der Niederwerfung, eine Art der Anbetung. Das heißt, ich werfe mich nieder als Form der Anbetung. Ich werfe mich nieder, um mich vor dem ich mich niederwerfe, zu erniedrigen und klein zu machen und mich ihm zu nähern. Das ist eine Art der Anbetung, die für niemanden gilt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn sie gemacht wird für jemanden anderes außer Allah, wäre das eine Form von Schirk, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Diese Form der Anbetung, die wir hier im Koran al-Karim vorfinden, in Bezug auf Adam alayhi salatu wassalam, oder auch in Surat Yusuf in Bezug auf die Eltern von Yusuf alayhi salam, am Ende der Geschichte, ist keine Art der Anbetung, sondern ist eine Art Gruß oder eine Art Respekt zu erweisen. Und deswegen haben sie sich für Adam a.s. nicht niedergeworfen, um sich ihm zu nähern, sondern sie haben sich vor Adam niedergeworfen, um sich ihrem Herrn zu nähern. Wie das? Ganz einfach, weil der Befehl kam ja von Allah Azza wa Jal. Und wenn Allah dir sagt, mach das, dann ist das Umsetzen der Befehle Allahs Gehorsamkeit und Anbetung für Allah Azza wa Jal und nicht eben für diese Sache. Und vielleicht ein anderes, simples Beispiel. Der Prophet a.s.w. hat uns beigebracht, wenn wir beten im Salah, dann sollen wir nicht in die freie Welt beten, sondern wir sollen möglichst immer uns abschirmen. Das heißt, wir sollen etwas an Abschirmung für uns aufstellen, damit jemand weiß, da betet jemand, damit nicht jemand vor dir läuft. Okay? Wenn ich mich also hinstelle und Richtung einer Säule oder Wand oder den Rücken einer Person bete, dann mache ich das als Gehorsamkeit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber und nicht als Form der Anbetung gegenüber dem Gegenstand, der vor mir ist. Ja? Und das kannst du dir eben vergleichbar machen, auch das Gleiche in Bezug auf Adam. Also das ist nicht genau das gleiche Beispiel, aber es ist vergleichbar ähnlich, um zu verstehen, warum dieser Befehl, die Ausführung dieses Befehles, eine Art der Anbetung Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. طيب. Sie sagten, Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte zu den Jinn. Iblis, liebe Geschwister, ist der Satan. Das ist, wenn man sagt, der Shaytan, der Satan, dann meint man damit einen ganz bestimmten Jinn. Was Jinn sind, ich denke, jeder weiß, das ist eine Schöpfung Allahs, subhanahu wa ta'ala, ähnlich wie die Engel in der Hinsicht, dass wir beide nicht sehen können. Aber Iblis ist ein bestimmter Jinn, ja, und er ist sozusagen der Übelste von allen. Er ist der Übelste von allen, weil er ist sozusagen der Erste gewesen, der sich dem Befehl seines Herrn hier widersetzt hat. Und seit diesem Zeitpunkt, wie uns Allah subhanahu wa ta'ala gelehrt hat im Koran, bis zum heutigen Tag und auch in Zukunft, bis die Menschen wieder auferstehen, er versucht, so viele Menschen wie möglich in seine Schar zu gewinnen. Weil Allah hat für ihn schon bestimmt, dass er für immer und ewig, möge Allah uns davor bewahren, in die Hölle gehen wird. Und so sagte er sich sinngemäß, naja, wenn das der Fall ist, dann möchte ich möglichst viele Menschen mit mir in die Hölle ziehen, möglichst viele Jinn. Das Wort Iblis, liebe Geschwister, bedeutet auf Arabisch ungefähr übersetzt derjenige, der die Hoffnung aufgegeben hat. Oder derjenige, in Bezug auf den man die Hoffnung aufgegeben hat. Weil in Bezug auf ihn ist alle Hoffnung, kannst du vergessen. Er wird nicht mehr recht geleitet werden, weil Allah Azza wa Jalla hat für ihn schon die Hölle versprochen, wie Gott davor bewahren. Ja? Und er war ein Kafir. Und er hat sich dem Befehl seines Herrn widersetzt und dadurch wurde er zu einem Ungläubigen, Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. طيب, jeder, der diese Ayat liest und sich darüber Gedanken macht, ihm fällt vielleicht eine Sache auf. Und zwar, dass Allah sagte, dass er den Engeln angeordnet hat, sich niederzuwerfen für Adam. Und dann heißt es, dass Iblis sich aber nicht den Engeln angeschlossen hat und sich nicht für Adam niedergeworfen hat. Und gleichzeitig heißt es, der Iblis war doch einer der Jinn. Wie kann man das eine mit dem anderen in Einklang bringen? Die Antwort darauf, liebe Geschwister, oder diese Thematik ist eine bekannte Thematik unter den Gelehrten des Tafsir. Und sie haben darunter verschiedene Ansichten, wie diese Ayat zu verstehen sind. Trotzdem, unabhängig davon, sagen wir, dass diese Diskussion, die ich gleich inshallah ta'ala erläutern werde, sie hat keine große Relevanz für uns. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Dass jemand nicht, dass der Shaytan nicht in diesem Fall kommt und den Menschen sagt, guck mal, du weißt nicht, was das genau bedeutet und weißt nicht, was, hier gibt es Meinungsverschiedenheiten. Liebe Geschwister, der Koran al-Karim, wenn Allah wollte, subhanahu wa ta'ala, dann würde er in jeder Angelegenheit eine Ayah herabsenden und dann würde Klarheit in jeder Sache herrschen. Aber Allah azza wa jalla wollte das nicht. Allah subhanahu wa ta'ala wollte die einen Gelehrten über die anderen Nichtgelehrten stellen. Allah wollte, dass manche Menschen sich Mühe geben, herauszufinden, was die Wahrheit ist, und dabei tatsächlich zur Wahrheit kommen und doppelt dafür belohnt werden. Für die Mühe und dafür, dass sie richtig lag. Und er wollte, dass manche Menschen sich Mühe geben und nicht zur Wahrheit gelangen. Dafür werden sie belohnt, weil sie sich Mühe gemacht haben und ihr Fehler wird ihnen vergeben. Insofern, liebe Geschwister, das alles gehört zur Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, das ist nicht klar. Klar ist, das, was du wissen musst. Das, was du wissen sollst, hat Allah dir mitgeteilt. Bei dem Gleichnis über die zwei Männer, die ich am Anfang erwähnt habe, das kann man in Suratul Kahf nochmal nachlesen, das Gleichnis der zwei Leute, die, der eine von ihnen hatte zwei Gärten gehabt und er war reich und der andere hatte, er war eigentlich, was materiell angeht, nicht reich, aber was sein Iman angeht, er war reich. Und deswegen war er letztendlich erfolgreich. Ja. Dieses Gleichnis ist die Frage, die man sich stellen kann, wenn man sie liest. Ist das ein Ereignis, das tatsächlich stattgefunden hat? Oder ist es einfach ein Gleichnis, das Allah uns gegeben hat? Ist vollkommen egal. Vollkommen egal. Und es lohnt sich gar nicht, damit seine Zeit damit zu verschwenden. Warum? Weil Allah Azza wa Jal hat dir das Gleichnis gegeben, damit du davon profitierst. Und damit du so handelst, wie der gläubige Mensch gehandelt hat. Und wenn du das machst, hast du davon profitiert. Und wenn du nicht danach handelst, hast du nicht davon profitiert, selbst wenn du wüsstest, ob das ein wahres Ereignis war, eine wahre Begebenheit war, oder ob du das nicht weißt. Und das sollten wir immer im Hintergrund behalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle dafür segnen. Tayyib. Es gibt verschiedene Ansichten unter den Gelehrten, was letztendlich mit diesen Ayat gemeint ist. Die erste Auslegung, liebe Geschwister, ist, dass Iblis, Allahs Fluch auf ihm, er war ein Engel. Iblis, Allahs Fluch, er war ein Engel. Das heißt, er war ein Malak, wie auch die anderen Engel ebenfalls. Und da stellt sich natürlich die Frage, wieso sagte Allah subhanahu wa ta'ala dann kana min al-Jinn, er war einer der Jinn. Die Antwort lautet ganz einfach, dass es eine Gruppe unter den Engeln gibt, die man Jinn genannt hat. Dass es eine Gruppe unter den Engeln gibt, die man Jinn genannt hat. Und gibt es auch Überlieferungen darüber, dass die Engel, ja, die wurden aus Licht erschaffen, aber es gibt auch eine andere Gruppe von Engeln, die eben aus Feuer erschaffen worden sind und nicht aus dem gleichen Feuer, wie die Jinn erschaffen worden sind, die herkömmlichen, die wir sie kennen. Oder auch nicht kennen. Es gibt also eine Gruppe unter den Jinn, unter den Engeln, die Jinn heißen, und er, Iblis, war einer von ihnen. Iblis war einer von ihnen. Und diese Aussage, liebe Geschwister, ist authentisch überliefert worden über Qatada, rahimahullah ta'ala. Qatada ist einer der Tafsir-Gelehrten, der Tabi'in, möge Allah sagen. Er ist erst der Sohn von einem Sahabi, auch wenn er nicht über ihn, Abu Qatada, radiallahu anhu, auch wenn er nicht über ihn direkt überliefert. Dann, liebe Geschwister, ist auch diese Sache überliefert worden in verschiedenen Überlieferungswegen über Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm und mit seinem Vater zufrieden sein. Die meisten Überlieferungsketten sind, wenn man sie streng nimmt, unauthentisch, bis auf eine einzige. Und zwar überliefert uns Ibn Abi Hatim, rahimahullah ta'ala, in seinem Tafsir mit einem Sahih Isnad. Er sagte, kana Iblis, ismuhu, ich sage erstmal auf Arabisch und dann besetze ich die in deutscher Sprache, kana Iblis ismuhu Azazil, wa kana min ashrafil malaika, min dhawil arba'atil ajniha, thumma ublisa ba'du. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, Iblis, sein Name war zuvor Azazil. Er gehörte zu den edelsten Engeln. Er war einer der Engel, der vier Flügel besaß. Später hat er dann die Hoffnung aufgegeben oder wurde er verstoßen. Später hat er die Hoffnung aufgegeben oder wurde er verstoßen. Natürlich ist das ein klarer Hinweis auf das Ereignis, was wir gerade in der Eier eben gehört haben, und er wurde verstoßen und er wurde einer zu den ungläubigen Menschen. Das ist die erste Ansicht der Gelehrten, und Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, schreibt diese Ansicht der Mehrheit der Gelehrten zu. Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, schreibt diese Ansicht der Mehrheit der Gelehrten zu, unter anderem der Reihenfolge der Chronologie her, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibn Jurayj, dann Sa'id ibn al-Musayyab, rahimahullah, Qatada
Und auch At-Tabari, rahimahullah ta'ala, bevorzugt diese Ansicht. At-Tabari ist der Imam der Tafsir-Gelehrten. Und, wie dem auch sei, das ist die erste Ansicht, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen barmherzig sein. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, dass sie sagen, nein, er war ein Jinn. Das heißt, dass Iblis, la'anahullah, er war kein Engel, sondern er war ein Jinn, eine andere Schöpfung als die Schöpfung der Engel. Und sie stützen sich auf auch verschiedene Beweise. Erstens einmal, sie stützen sich auf die offensichtliche Bedeutung des Koran al-Karim. Denn wir müssen wissen, wenn wir im Koran al-Karim ein Wort hören und dieses Wort, wie zum Beispiel al-Jinn, diesem Beispiel, die erste Bedeutung, die uns in den Sinn kommt, ist natürlich diese Schöpfung Jinn, vor der wir Zuflucht suchen und die wir nicht sehen können und zu der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls entsandt worden ist und die auch den Islam annehmen müssen und so weiter und so fort. Das ist eine andere Schöpfung, wie die Menschen ähnlich, die auch auf dieser Erde leben und die den Islam annehmen müssen und die auch genauso wie die Menschen am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist die erste Bedeutung, die einem sofort in den Sinn kommt. Die andere Bedeutung, dass es bedeuten könnte, dass es eine Gruppe von Engeln gibt, die man auch Jinn nennt, das ist eine Angelegenheit, da muss man erstmal nachlesen, nachforschen. Das heißt, da kommt man nicht direkt darauf. Und deswegen gilt grundsätzlich natürlich, dass man sich immer zunächst einmal an die offensichtliche Bedeutungen der Ayat des Al-Quran Al-Karim zu halten hat. Das ist die erste Begründung. Das heißt, die offensichtliche Bedeutung der Ayat. Die zweite Begründung ist ganz einfach, dass die Schöpfung der Jinn eine andere Schöpfung ist als die Schöpfung der Engel. Wie bereits erwähnt, hat der Prophet a.s.w. uns mitgeteilt, dass die Engel aus Licht erschaffen worden sind. Und die Jinn sind aus Feuer erschaffen worden. Und die Menschen sind von dem erschaffen worden, was euch bereits berichtet worden ist. Das heißt, aus Erde, wie uns Allah also im Koran mitgeteilt hat. Diese zweite Ansicht ist die Ansicht von Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, und auch von den späteren Gelehrten, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, und auch von den heutigen zeitgenössischen Tafsir-Gelehrten, Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen barmherzig sein. Und die dritte Ansicht, sie sagen, das ist eine Sache, da muss man erstmal kurz etwas dazu erklären. In der arabischen Sprache, wenn ein Wort aus diesen zwei Buchstaben zusammengesetzt ist, Al-Jin, Al-Jim und Nun meine ich, Jim und Nun, dann bezeichnet das immer Dinge, die man nicht sehen kann. Das sind alles Dinge, die man nicht sehen kann. Nehmen wir als Beispiel dafür die Jin selbst. Die können wir nicht sehen. Zweites Beispiel, im Arabischen, das Embryo nennt man Janin. Das kann man auch nicht sehen. Als drittes Beispiel, Al-Jannah. Al-Jannah heißt Jannah, warum? Weil die Leute, die sich darin befinden, aufgrund der vielen Bäume und so, man kann sie nicht sehen. Und so gibt es verschiedene Bedeutungen, die alle abgeleitet sind aus diesem Wort, aus diesen zwei Buchstaben, Jim und Nun. Und wie angedeutet, Al-Jannah, der Plural von Jannah, ein Plural von Jannah ist Al-Jinan. Ein Plural von Jannah ist Al-Jinan. Und manche Tafsir-Gelehrten haben gesagt, dass die dritte Ansicht, dass als Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, kana min al-Jinn, er war einer der Jinn, gemeint ist damit, er war einer der Wächter der Paradiesgärten. Er war einer, Yakhazin al-Jinan. Er war einer der Wächter des Paradiesgartens. Und natürlich, diese dritte Ansicht, sie widerspricht eigentlich weder der ersten noch der zweiten und sagt eigentlich nicht klar, was letztendlich der Fall war. Wenn wir sagen, dass Iblis einer der Jinn war, so wie es die offensichtliche Bedeutung der Ayat des Koran Karim ist, dann ist natürlich die Frage, wie können wir verstehen, dass Allah sagte zu den Engeln, sie sollen sich niederwerfen, und wieso hat dann der Iblis sich geweigert?
obwohl die Aufforderung doch gar nicht an ihn gerichtet war. Und so sagen wir erstens einmal, als Allah zu ihm sagte, warum hast du dich nicht niedergeworfen vor das, was ich mit meinen eigenen beiden Händen erschaffen habe? Was war da die Antwort von Iblis? Die Antwort von Iblis war, er sagte, du hast mich, ich bin besser als er, ich bin besser als er, du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn hast du aus Erde erschaffen. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Okay? Das war seine Antwort. Das heißt, seine Antwort war nicht, du hast mich doch gar nicht angesprochen. Ja? Er hat nicht gesagt, hättest du mir gesagt, ich hätte es gemacht. Hätte er sagen können, Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden oder so, irgendwas. Ja? Hätte er dann einfach nachholen können. Das heißt also, wir können auf jeden Fall zusammenfassen, er wurde angesprochen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, er wurde angesprochen und hat sich dem Befehl seines Herrn widersetzt. Warum wurde er trotzdem angesprochen? Naja, ganz einfach. Entweder es wurde uns nicht ausdrücklich erwähnt, dass er angesprochen worden war, weil er ein Jinn war unter einer Anzahl von Engeln. Allahu a'lam, wie viele es gewesen sind. Allahu a'lam, wie viele es gewesen sind. Und wenn man eine große Anzahl von Menschen anspricht und da ist einer dabei, der eigentlich nicht zu ihnen gehört, aber er versteht diese Rede auch und es geht darum, den Befehl Allahs umzusetzen, dann fragt man sich ja, warum hat er nicht das gemacht, was die anderen auch gemacht haben. So, im Arabischen, liebe Geschwister, muss man nicht immer die gleichen Menschen ansprechen, muss man nicht alle Einzelnen ansprechen, um alle Einzelnen zu meinen. Deswegen sprachlich gesehen ist es absolut arabisch gesehen korrekt, wenn man sagt, dass Allah die Engel angesprochen hat und sie haben sich alle niedergeworfen, bis auf einen Jinn. Bis auf einen Jinn. Im Deutschen, das klappt nicht. Im Deutschen, man kann das nicht nachvollziehen. Im Arabischen, dieser Ausdruck, bis auf einen Jinn, diese Ausnahme, das nennt man eine Ausnahme zu machen, ja, auf Arabisch istifna, ja, diese Ausnahme zu machen, man darf das machen, auch wenn die Ausnahme nicht von gleicher Art ist, wie diejenigen, die nicht ausgenommen worden sind. Das müssen wir einfach mal so schlucken. Okay? Und ich bringe das gleiche Beispiel, was alle Grammatiker Beispiel bringen. Ja al-qawmu illa himaran. Okay? Ja al-qawmu illa himaran. Auf Arabisch sagt man so, das korrekte Arabisch, man sagt, alle Leute sind gekommen bis auf einen Esel. Das heißt, bis auf ihr eigener Esel. Ja? Und das passt normalerweise nicht. Bis auf, das muss eine Ausnahme sein von dem, was gesagt worden ist. Aber Esel ist ein Geschöpf, ganz anderes als die Menschen. Aber im Arabischen, man darf das sagen. Warum? Weil der Esel gehört zu ihnen dazu. Sie sind auf ihm geritten oder was auch immer. Okay? Und deswegen in diesem Fall, wir haben kein Problem damit, dass der Befehl sich in erster Linie auf die Engel bezog und gleichzeitig auf alle anderen, die anwesend gewesen sind. Und sich auch hätten niederwerfen müssen. Und was spricht denn dagegen, liebe Geschwister? Das steht im Koran nicht drin. Was ich jetzt sage, steht im Koran nicht drin. Aber was spricht denn dagegen, wenn die Engel, als sie den Befehl bekommen haben, sich niederzuwerfen, dass nicht nur die Engel da waren, sondern viele Jinn. Viele Jinn. Und Allah hat den Engeln diesen Befehl gegeben und alle Jinn haben das verstanden, bis auf Iblis, und deswegen hat er sich nicht, und hat sich nie, Entschuldigung, alle haben das verstanden, und alle haben das umgesetzt, außer Iblis. Okay? Ich will nur das verdeutlichen, dass diese Art der Ansprache, wenn man Leute anspricht, und dass man gleichzeitig damit andere meint, sekundär, das ist überhaupt gar kein Widerspruch, sondern das ist arabisch-sprachlich gesehen vollkommen korrekt und einwandfrei. Und Muhammad al-Amin, rahimahullah ta'ala, mit Allah barmherzig sein, er sagte eben sinngemäß in seinem Tafsir Adwa'ul Bayan, rahimahullah, dass Khutiba bit Tabaiya, das heißt also, er wurde nicht direkt angesprochen, sondern weil er eben unter ihnen war, war er eben mit ihnen angesprochen worden. Und das ist ja auch das, was Iblis verstanden hat. Sonst hätte er nicht gesagt, ich habe mich nicht hintergeworfen, weil ich besser bin als er. Das heißt, er hat verstanden, dass er dadurch angesprochen worden ist. Und dadurch hat diejenige Ansicht unter den Gelehrten, die sagen, dass Iblis sehr wohl ein Jinn war, kein Problem mit dieser Angelegenheit.
طيب الله sagte سبحانه وتعالى كان من الجن ففسق عن امر ربه. Das heißt, er war einer der Jinn und so, wie heißt es übersetzt, so frevelte er gegen den Befehl seines Herrn. Das ist sehr entscheidend. Das arabische Wort oder Buchstabe, der arabische Buchstabe, fa, was hier im Deutschen übersetzt worden ist mit so. So frevelte er. Wäre vielleicht besser gewesen zu übersetzen, um diese Diskussion zu vermeiden, dass man einfach sagt, deswegen frevelte er gegen seinen Herrn. Deswegen frevelte er gegen seinen Herrn. Das sagt man arabisch Al-Fa al-Ta'liliya. Okay? Warum? Weil Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, um das mal zu verinnerlichen, als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder. Da warfen sie sich nieder, außer Iblis, er war einer der Djinn, deswegen frevelte er. Versteht ihr? Denn wäre er einer der Engel gewesen, hätte er nicht gegen den Befehl seines Herrn gefrevelt. Denn die Engel, sie machen das, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt. Wir kennen es nicht, dass Engel freveln. Wir kennen das nicht. Ja? Und der Koran weist darauf hin. Okay? Und die Ayat, wo Allah azza wa jal die Engel lobt und sie weisen alle darauf hin, dass die Engel Diener Allahs sind, die den Befehl ihres Herrn niemals widersetzen. Okay? Und deswegen sagt Allah, Iblis hat sich nicht auf, aber er war ja einer der Djinn. Und deswegen frevelte er, deswegen konnte er überhaupt freveln gegen den Befehl seines Herrn.